Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis Fußballwetten Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trücker. Hallo Alex.
Bonjour, guten Morgen, auch nicht. 13 Uhr am Montag heißt.
Guten Mittag.
Guten Tag, Herr Eid.
Guten Tag. Und bitte keine Fremdwörter aus irgendwelchen Sprachen reinbringen, denn dieses Mal bleiben wir in Deutschland. Da müssen wir den Ton auch mal setzen. Im Gegensatz zur letzten Woche, wo wir ja durchaus einen Rundumschlag hatten mit einigen Top-Ligen aus dem Ausland, Spanien, England, könnt ihr natürlich auch immer noch reinhören, weil wir auf die gesamte Saison blicken, steht diese Woche nun wirklich alles wieder im Zeichen des deutschen Fußballs bei uns, denn die Bundesliga wird am Wochenende wieder starten. Wir stehen vor Spieltag 1 der Saison 23/24. Und deswegen haben wir uns gedacht, am Anfang dieser Woche direkt mal ein bisschen reingehen, den Hype aufbauen, bevor wir Donnerstag auf den ersten Spieltag blicken und wirklich wieder im Rhythmus vor der Sommerpause dann sind. Nämlich wir gucken aufs Wochenende, wir besprechen einzelne Spiele, blicken wir auch nochmal in der Gesamtheit auf die Bundesliga, sprechen vor allen Dingen drüber, okay, was erwarten wir da im Titelkampf oder in der Bundesliga vielleicht stellvertretend eher im Kampf um die Champions League Plätze, denn der Titelkampf war jetzt in den letzten 11 Jahren, lag man meistens richtig, wenn man auf die niedrigste Quote getippt hat. Also wir gucken nach oben, sprechen über die Top-Teams, gucken natürlich auch nochmal anschließend an den Transfercheck-Podcast, den wir vor ein paar Wochen gemacht haben. Was ist da noch passiert? Ein ganz großer Name zumindest ist da ja noch zu den Münchnern zum Beispiel gewechselt. Und gucken aber natürlich auch drauf, wie sieht's unten aus? Wer hat schwere Karten in dieser Liga zu bleiben? Und das machen wir alles nach ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind ab 18, nicht für Minderjährige gedacht und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr, einfach weil sich die Quoten nach dem Aufnahmezeitpunkt noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei, auch da gibt es erste Hilfsangebote. So. Vorwort erledigt, Thema klar, Bundesliga-Langzeitvorschau, so nennen wir das Ganze ja immer so ein bisschen. Langzeit, nämlich die Frage, wie sieht's denn am Ende in der Tabelle aus, im nächsten Sommer? Ich habe es auch schon gesagt, die Antwort ganz oben war seit 11 Jahren die gleiche, Alex. Bayern München steht ganz oben und eigentlich ist das ja auch so ein bisschen der Aufhänger, wie man diesen Titelkampf mittlerweile blicken kann in der Bundesliga, nämlich ja, wird das überhaupt anders? Glaubst du, Bayern steht nicht oben am Ende der Saison?
Ich kann es mir nur sehr, sehr schwer vorstellen. Jetzt stehen wir natürlich ein bisschen unter diesem Eindruck des Supercups, den die Bayern überraschend und auch überraschend deutlich zu Hause in München gegen RB Leipzig verloren haben. Dieses 0-3 ist ja eigentlich schon mehr als nur eine Niederlage. Ist ein bisschen so ein vielleicht Wake-up-Call für die Bayern. Vielleicht auch ein, für uns ein Wechsel in der Meinung, die ja eigentlich sehr vorgefertigt war, auf den Bayern, auf die Bayern als Meister. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich daran zweifle, aber so ein bisschen sind da doch Zweifel, so ein paar kleine.
Ja.
Aber kann man da direkt wegen dem Supercup gegen die Bayern tippen? Nee, oder?
Ja, um da aber auch mal einzuhaken, das Einzige, was mich da ein bisschen negativer aus Bayern-Sicht auf die Saison blicken lässt, ist eher die Reaktion dann zum Beispiel von Tuchel und von den Spielern in Interviews hinten raus, weil das klang dann meiner Meinung nach unnötigerweise, hat das natürlich auch wieder irgendwie ein Bild erzeugt mit, seit letzter Saison läuft alles schief und es läuft weiter alles schief und ich habe keine Ideen mehr und Tuchel war so hart in seinen Aussagen und meiner Meinung nach ist es tatsächlich einfach, hat man sich da kommunikativ auch schwerer gemacht. Klar hat Bayern immer noch einen anderen Anspruch als jeder andere Verein und 0-3 zu Hause, das ist nie schön. Aber Bayern München hat ordentliche Testspielergebnisse und Testspielleistung gebracht. Bayern München hat an diesem Tag den Rekordtransfer der Bundesliga vorgestellt. Nichts anderes wurde mehr berichtet, als dass Harry Kane für Bayern spielt. Und er wurde dann auch noch eingewechselt, nachdem er 4 Stunden vorher quasi noch am Flughafen saß. Und da hätte man ja auch einfach mal rausgehen können aus diesem Spiel und sagen können, es ist immer noch der Supercup, Leute. Am Ende ist es kein Titel, der für uns zählt, sondern das erste, vielleicht, oder das letzte Testspiel gegen einen guten Gegner auf höherem Niveau. Aber es ist immer noch ein Testspiel. Ärgerlich, dass wir verloren haben. Wenn du es so moderiert hättest, wäre da, glaube ich, gar nicht so eine Dynamik entstanden, oder?
Ja, Ja, sehr gut zusammengefasst. Das waren genau auch meine Gedanken. Das Ergebnis ist immer das eine, aber quasi der Backlash daraus, der war so gewaltig durch die Tuchel-Aussagen, durch diese klare Kritik an seiner Mannschaft. Und im Endeffekt war es ja eine Generalkritik an alles läuft schlecht. Und du meinst gerade, die haben 10 Spiele in Folge verloren und sind am 10. Spieler der Bundesliga irgendwie Vorletzter, so ungefähr. Ne? Wenn da der Trainer von Bochum, Wolfsburg, wie man auch immer das sagt, dann passt das eher ins Bild. So war es einfach ein Glorified Friendly, wie man auf Englisch sagt. Also ja, es ist ein Titel, aber eigentlich ist doch so ein halbes Testspiel. Und das war schon bemerkenswert, wie knallhart er da oder welche knallharten Aussagen er da getätigt hat. Und ja, deswegen, hauptsächlich basierend auf diesen Aussagen, habe ich so minimale Zweifel jetzt bekommen. Aber zweifle ich daran, dass die Bayern jetzt trotz den Titel nicht gewinnen können? Denn das eine ist ja, wenn deine Mannschaft nicht auf dem erhofften Top-Niveau performt, aber es gehören ja auch noch andere Mannschaften dazu, dass die einfach besser sind als du. Ne? Die Dortmunder, die Leipziger, die vielleicht Leverkusener. Also da kommen ja zwei Spiele, zwei Dinge zusammen und unterm Strich muss ich dann die Frage beantworten mit: Ich kann es mir nicht vorstellen, dass der FC Bayern nicht Meister wird.
Ja, vor allen Dingen musst du ja auch nicht nur, der Gegner muss ja nicht nur besser sein im direkten Duell. Wir haben jetzt gesehen, Leipzig bewegt sich dahin unter Rose, dass sie im direkten Duell anscheinend gefährlich werden können. Aber du musst ja vor allen Dingen, wenn wir über den Titel reden, auch konstanter sein. Und mein Problem, gerade jetzt mit Kane einfach, guck dir diesen Kader an, guck dir die Namen an. Da ist ja wirklich nur diese, wenn man nicht möchte, dass Bayern Meister wird, zumindest aus der Sicht, klitzekleine Hoffnung, dass diese Mannschaft jetzt einfach Fußballspielen verweigert, komplett. Weil ansonsten hast du hier immer noch eine Mannschaft und gerade mit einem Harry Kane ja auch einfach so viel individuelle Klasse, dass du natürlich trotzdem gegen die Heidenheims, Hoffenheims, Augsburgs deine
Ja,
drei
ja.
Punkte immer einfahren wirst. Im direkten Duell wird es vielleicht ein bisschen, ja, ein bisschen kribbeliger. Du hast Leipzig, die jetzt auch das zweimal gezeigt haben. Dortmund konnte letztes Jahr ein bisschen mitspielen. Leverkusen ist auf einem guten Weg. Vielleicht ist in diesen Topspielen mal mehr drin, mehr Spannung. Es wird nicht immer ein 5-1 für Bayern. Aber die Frage ist ja auf 34 Spiele gesehen. Und da sehe ich sie
Ja.
einfach individuell, finanziell und was den Kader angeht, so weit vor allen anderen Mannschaften, dass es mir schwerfällt zu sagen, okay, ich sehe nicht nur, dass sie in einzelnen Spielen vielleicht nicht Top-Niveau erreichen. Ich sehe auch, dass sie die ganze Saison unterperformen. Und das sehe ich halt einfach nicht. Nicht bei dieser Mannschaft, weil das ist ja nicht mal wirklich eine Frage von Zusammenhalt. Wenn du da Eigenmotivation hast und Harry Kane angekommen ist, es gibt sicherlich ein paar Leute, die sich wünschen, dass er nicht funktionieren wird, aber aus meiner Sicht ist es einer der wenigen Transfers, wo ich mir absolut sicher bin, dass er einschlagen wird in der Bundesliga. Ich finde, es ist ein absoluter Topspieler und das ist auch ein Topspieler auf einem Niveau, da kommt eben keine andere Mannschaft ran. Und an einem schlechten Tag schießt dann Timo Werner dreimal an Pfosten, Leipzig fährt 1-1 aus Augsburg nach Hause. Harry Kane macht 2 Tore in Augsburg und Bayern wird mit 3 Punkten mehr Meister. Ne? Also für mich ist auf die Saison gesehen tatsächlich einfach das nüchterne Urteil bei der Bundesliga wieder. Der Unterschied der Bayern ist eigentlich in diesem Sommer noch größer geworden, was die individuelle Qualität angeht. Natürlich gibt es die Resthoffnung, dass sie komplett zerfallen. Aber selbst da, selbst wenn du über den bittersten Apfel nehmen musst und Tuchel im Winter entlässt, dann kommt da ein anderer Trainer, der kommt vielleicht besser an und ein Halbjahr reicht, um wieder Meister zu werden. Also ich sehe es einfach nicht, dass sich das ändert.
Ja, das ist gut zusammengefasst tatsächlich. Spiegelt viel von dem wider, was auch in meinem Kopf gerade so vorgeht, bezüglich dem Bundesliga-Meistertipp. Und ja, du hast die direkten Duelle angesprochen, da haben sie ja letzte Saison immer wieder Federn gelassen. Sie haben in Dortmund nicht gewonnen, als Beispiel. Sie haben beide Spiele gegen Leipzig nicht gewonnen, unentschieden in Leipzig zu Hause ja am vorletzten Spieltag 1-3 verloren. Das war ja ein bisschen ein ähnliches Spiel wie im Supercup. Also da gab es ja wirklich in Leverkusen sogar verloren am 25. Spieltag. Also da gab es eben jene direkten Duelle, wo Bayern einfach verwundbar war. Und da könnten sie auch meiner Meinung nach in der kommenden Saison verwundbar sein, wenn es weiter so läuft wie aktuell, nämlich dass man offenbar sehr, sehr unzufrieden ist in der Mannschaft vom Trainer auf die Mannschaft und andersrum, ne, schwappt das ja irgendwie über diese Unzufriedenheit. Das ist ja ganz eindeutig in den Aussagen deutlich geworden. Aber sie sind dann einfach in aller Regel trotzdem noch so viel besser als, ja, Werder Bremen und Hoffenheim und Mainz und wie sie alle heißen, dass sie die eben klar schlagen sollten. Und deswegen gehe ich damit mit dem, was du sagst. Am Ende war es ja so, dass sie in direkten Duellen letztes Jahr Probleme hatten, aber sie gewinnen halt die Mehrzahl der anderen Spiele, wo sie so klar viel besser sind vom Kader her, von der individuellen Klasse her und auch gemeinschaftlich, mannschaftlich als eben ja die Mannschaften auf Platz, sagen wir mal 6 bis 18. dass sie da ihre Punkte so regelmäßig holen, regelmäßiger als eben die Konkurrenten. Denn ja, Dortmund hat das teilweise grandios gemacht, hatte ja diesen Run, glaube ich, am Anfang der Rückrunde, ne, wo sie, ich glaube, den besten Punktewert Europas sogar hatten. Ich weiß gar nicht, wie viele Spiele es da waren, die sie am Stück gewonnen haben, 10 oder 11 oder irgendwie sowas, ne? Wo sie alles weggebügelt haben, aber dann gab es auch immer wieder diese Spiele, Schalke das Unentschieden, Stuttgart das Unentschieden, Bochum das Unentschieden und Mainz am letzten Spieltag. Diese vier Spiele, die musst du ja eigentlich alle gewinnen aus Dortmunder Sicht und die haben dich den Titel gekostet. Und zwar nicht mal alle Spiele zusammen, sondern ja eigentlich nur eins davon. Ja. Ne? Wenn du einfach eins dieser vier Remis gewinnst, wirst du Meister. Und da sehe ich das Problem, warum ich nicht gegen Bayern tippen kann, weil Bayern das so nicht passiert. Dass sie diese Häufigkeit haben in solchen Spielen, wo sie klar gewinnen müssen und da Punkte lassen. Und deswegen wird Bayern Meister.
Und vor allen Dingen hast du auch, um das nochmal ganz klar auch irgendwie spielerisch zu begründen, das hast du auch im Supercup jetzt wieder gesehen, du hattest ja schon auch offensiv deine Möglichkeiten. Mathys Tel hätte 2 Tore machen müssen, wenn da ein Harry Kane steht, bin ich der Überzeugung, dass der auch das Tor macht. Ja, also du gehst da nicht mit 0 Toren aus diesem Spiel. Und die zweite Sache ist eben auf diese Konstanz gesehen auch, ja, ein Leipzig an einem guten Tag kann die Bayern-Offensive auch fordern und immer auch ein bisschen Druck auf diese Spieler haben. Gerade jetzt noch am Anfang, wenn Upamecano ein bisschen wackelt weiter, sich nicht so selbstbewusst zeigt, Kim da noch nicht richtig angekommen ist, okay. Aber du musst dich ja auch fragen, können Vereine wie in Heidenheim, wie in Augsburg und Co. denn überhaupt diesen Druck auf die Abwehr und auf die Defensive, die ein bisschen wackelt, ausüben, um das überhaupt auszunutzen? Und das können sie halt nicht, wenn sie nur 10% Ballbesitz haben. Und die Klasse gerade offensiv hat Bayern halt. Und das ist schon auch ein Unterschied, zum Beispiel dann auch mal überleiten zum zweiten der letzten Saison bei Dortmund. Die sind dann eben auch von der Spielanlage noch nicht und von gerade von der Qualität eben ja im vorderen Drittel nicht immer in der Lage, den Gegner komplett einzuschnüren und lassen halt dann auch gegen vermeintlich schwächere Gegner mehr zu, was die Defensive angeht. Du hast es bei Dortmund ja jetzt sogar im Pokal gesehen. Die wurden von Schott Mainz immer mal wieder im Konter gefordert oder es wurde eng. Und wenn du da halt nicht aufpasst, dann kann auch Augsburg, natürlich haben sie die Möglichkeit, dir dann 2 einzuschenken und dann musst du erstmal zurückkommen. Aber das ist halt für mich der Unterschied. Ich glaube, Bayern wird in den Topspielen, da wirst du sehen, ob sie sich wirklich entwickeln unter Tuchel oder ob es eher ein bisschen rückschrittig ist. Aber in den Spielen gegen die kleineren Mannschaften sollte Bayern auch von der Spielanlage es nochmal viel, viel leichter haben als eigentlich jede andere Mannschaft. Na, auch Leipzig mit dem Konterspiel. Die können ja nicht so konterspielen gegen Union Berlin. Das funktioniert ja nicht.
Ja, ganz genau. Und ich muss auch sagen, mir wird der, also nach der Supercup-Blamage, so nenne ich es mal, auf meinem Twitter-Feed natürlich einige Bayern-Fans, beziehungsweise wird der ja eh viel in die Timeline gespült, auch wenn du nicht ihm folgst, ne? Elon sei Dank. Da war auch die Stimmung wieder bei den Bayern so dermaßen im Keller und alles wurde schlecht geredet und ne, Super-GAU und Chaos und dies, das. Aber wenn du so ein bisschen zurücktrittst davon, einfach so mit 2 Tagen Abstand oder vielleicht das Spiel gar nicht gesehen haben, und nur so mal ein bisschen Piano, es war nur der Supercup und du guckst auf diesen Kader. Das ist ja ein so dermaßen herausragender Kader, dass ich mir denke, warum ist denn überhaupt diese Krisenstimmung, diese Chaosstimmung? Wenn du da guckst, sie haben sich eben mit Kane vorne so unfassbar verstärkt. Das war ja in unserer Transfer-Show vor 2, 3 Wochen hatten wir ja das klar thematisiert. Sie brauchen einen Neuner, der ihnen 25 bis 35 Tore garantiert. Den haben sie sich ganz klar geholt. Ganz eindeutig geholt in Harry Kane. Also da prognostiziere ich jetzt schon, wir werden am Ende über Torschützenkönig sprechen, aber ich glaube, der macht 30 Tore plus, würde ich jetzt schätzen. So, du hast dir in Kingmin Jae einen richtig starken Innenverteidiger geholt. Klar, der wird sich akklimatisieren müssen, dies, das, kommt ja aus Italien erst, aber ich glaube, das wird eine klare Verstärkung werden. Du hast dir in Guerrero einen Spieler geholt, auch wenn er jetzt verletzt ist, der dir als linker Verteidiger helfen kann, der dir, wenn du mit der Dreierkette spielst, als linker Wingback, du kannst ihn sogar ins linke zentrale Mittelfeld setzen, also einfach ein polyvalenter, spielstarker Spieler. Ich finde den immer klasse bei Dortmund, richtig, richtig bitter für den BVB, dass er verloren hat. Und in Leim hast du dir einen, ja, Sechser, Achter geholt, der alles zuläuft, alles abräumt, Box-to-Box spielt, also auch für mich da eine ganz klare Verstärkung nochmal. Und dann gucke ich auf diesen Kader und verstehe nicht, warum alles schwarz gemalt wird, denn dieser Kader ist so herausragend stark. Das Einzige, was mir so ein Ticken fehlt, ein Ticken, aber das sollte sich in der Bundesliga normalerweise nicht bemerkbar machen, wäre nochmal ein klarer Sechser, so ein Anker-Sechser, so ein beschützender Defensiv-Sechser. weil ich nicht verstehe, warum sie Gravenberg jetzt im dritten Jahr so selten einsetzen, egal unter welchem Trainer. Also da scheint es dann vielleicht doch nicht zu reichen von der Klasse her, offenbar. Ich bin ja nicht in jedem Training dabei. Also da würde ich mir aus der Ferne denken, okay, da bräuchten sie vielleicht wirklich noch einen, so einen richtigen Abräumer, so einen Oriol Romeo wie bei Barca, ne, der einen Job hat und den halt herausragend gut macht und da die Mannschaft beschützt. Und ich finde, auch auf den Flügeln bräuchten sie noch was, weil mit Gnabry, Sané und Coman, die sind halt launisch und gerade Coman ist ab und zu dann immer mal verletzt und da würde ich mir einen noch mehr wünschen, eher so für die Breite, für die Tiefe im Kader. Aber ansonsten, also für die Bundesliga reicht dieser Kader noch und nöcher aus.
Das ist nämlich der Punkt. Alles, was wir da anbringen jetzt, ist die Frage, gut, kann man um die Champions League konkurrieren in der absoluten Spitze? In der Bundesliga ist das der beste Kader. Und du hast es auch gesagt, der ist ja auch besser geworden im Vergleich zum letzten Jahr. Und Harry Kane ist natürlich das vielleicht das einzige Trost, das, was ein bisschen ärgerlich ist. Wenn du das Ding ein, zwei Wochen vorher festgemacht hättest, wäre vielleicht natürlich zum Saisonstart noch anders drin, als jetzt aus dem Flugzeug nochmal schnell 20 Minuten auslaufen auf dem Platz. Aber ja, trotzdem, ich glaube, da gibt's wenig Zweifel. Wir haben uns auch lang schon über die Bayern geredet, aber wir sind ja noch im Titelkampf. Dortmund ist Zweiter geworden, wir sind uns einig, Platz 1 ist vergeben. Ist eher die Frage, aus meiner Sicht, was Dortmund angeht, ob sie wieder so souverän dann Zweiter werden können. Das stand dann ja lang, also eigentlich nicht mehr wirklich in Frage nach einer starken Rückrunde. Oder ob es dann doch mehr Konkurrenz da gibt, die da reindringen kann. Ne? Namentlich würde ich das schon sagen vor allen anderen, was wirklich diese Platz 2 angeht, und es sind natürlich dann aber auch die 4 oder 3 Favoriten auf die zusätzlichen Champions-League-Plätze, Dortmund, Leipzig und Leverkusen. Ich denke, darauf können wir uns einigen, dass das von den Anlagen her, vom spannenden Kader her, die 3 Mannschaften sind, die man da reinnehmen muss in dieses Gespräch. Und aus Dortmunder Sicht hat man meiner Meinung nach eher ein bisschen an Boden verloren, weil du letztes Jahr Bellingham eben noch hattest als herausragenden Spieler, der ist weg. Du hast eine relativ uninspirierte Transferphase hingelegt, aber auch da vielleicht nicht so schlecht, wie manche es machen. Meiner Meinung nach ist nämlich zumindest der Sabitzer durchaus ein Spieler, der dem BVB richtig gut tun kann, wenn er fit bleibt. Der hat ein bisschen irgendwie darunter gelitten, dass er bei Bayern nicht sich durchsetzen konnte und jetzt gleich diese Reste-Rampensachen so in den Ring geworfen wurden. Aber ich finde, das wird ihm nicht ganz gerecht. Mhm. Aber trotzdem, bei Dortmund musst du sagen, dann hast du noch Matcher geholt und du hast vor allen Dingen, was du immer merkst, eigentlich noch Bedarf in der Spitze sogar in diesem Kader, also qualitativ, der Superstar fehlt dieses Jahr, hast aber auch eigentlich noch Bedarf in der Breite, weil wenn du dir die Vorbereitung wieder anguckst, dann hast du direkt wieder bei der USA-Tour 3, 4, 5 Namen gehabt, die verletzt abreisen mussten und dann stellt sich die Elf so schnell von alleine auf. Wir hatten ein DFB-Pokalspiel gegen einen Oberligisten, wo Süle nach 25 Minuten runter musste, Schlotterbeck kam zurück, der war gerade wieder fit und wurde dann auch noch länger behandelt, konnte dann draufbleiben, aber da siehst du ja schon, gut, Süle und Schlotterbeck weg, dann haben wir Hummels und Can als Innenverteidigung am dritten Spieltag, ne? Und da siehst du dann eben auch den Unterschied zu absoluten Top-Clubs. Also es ist für mich bei Dortmund viel auf Kante genäht und vor allen Dingen finde ich Dortmund sehr spannend, Alex, weil wir können es meiner Meinung nach bei Dortmund schwerer als bei anderen Teams sportlich bewerten. Weil Dortmund ja auch ganz bewusst selber sagt, sie gehen auch auf einen emotionalen Aspekt. Ne? Sie haben mit Terzic einen Trainer, der das in den Mittelpunkt stellt, sie adressieren es die ganze Zeit. Und deswegen ist bei Dortmund für mich schon so ein bisschen die Frage, können sie vielleicht auch gut in die Saison starten und wieder so eine Euphorie generieren? Dann sprechen wir da über einen soften Faktor, der bei Dortmund vielleicht mehr eine Rolle spielen kann, als bei anderen Vereinen, wo wir eher über sportliche Überlegenheit reden.
Wenn ich aber auf den Kader blicke, emotional hin und her, auf dem Platz spielen ja trotzdem dann 11 Spieler, die funktionieren müssen in dem System und es müssen überhaupt 11 sein, denn die Verletzungen beim Dortmund, bei Dortmund, die kennt man ja, die häufen sich einfach immer. Gefühlt sind da häufiger Spieler verletzt als bei anderen Top-Vereinen, immer so aus der gefühlten Wahrnehmung. Auch jetzt fallen ja wieder ein paar aus, wenn auch nicht so ganz so tragisch schlimm verletzt, aber Wehwehchen hat der ein oder andere einfach immer. Und selbst wenn ich die Wehwehchen rausrechne, also die aktuell angeschlagenen, verletzten Spieler, ist mir dieser Kader zu dünn, muss ich ehrlich sagen. Auf spezifischen Positionen ist das noch zu dünn. Rami Benzebaini ist beispielsweise der einzige Linksverteidiger im Kader, der gelernte Linksverteidiger. Neuzugang, jetzt kann natürlich Riason das auch spielen und von mir aus kannst du auch Wolf da mal ausprobieren, aber ich hätte gerne einen zweiten Linksverteidiger in meinem Kader, also generell als Sportdirektor, ne, als Trainer. Das kann nicht sein, dass da nur ein Linksverteidiger im Kader ist. Jetzt hast du 3 Innenverteidiger in Schlotterbeck, Süle, Hummels, die den großen Ansprüchen sicherlich genügen. Aber wenn du mit Dreierkette spielst, was er ja immer wieder machen wird und auch getan hat, dann fehlt mir ein 4. Innenverteidiger. Es kann ja nicht sein, dass ich nur 3 habe und die Dreierkette ist eine veritable Option. Papadopoulos ist der vierte, aber ist das Bundesliga-Klasse? Ja. I don't know. Also fehlt da eigentlich auch nochmal ein Innenverteidiger, ne?
Das kann ist man ja reinbringen, wenig. Was den Innenverteidiger angeht oder generell Dortmund angeht. Es gibt gerade zwei Transfergerüchte, die noch konkreter zu sein scheinen. Das ist einmal Bella Kotschap von Southampton, auch schon Nationalspieler. Da hört man schon gut, es geht aber drumherum, kriegt man ihn irgendwie geliehen, vielleicht mit Kaufoption für nächstes Jahr, weil 20 Millionen ist Dortmund schon zu teuer oder nicht mehr bezahlbar. Und da siehst du natürlich auch, gut darüber hinaus wird nicht mehr viel adressiert werden. Du hast recht, die Baustellen gibt's, aber wenn du jetzt schon bei dem Innenverteidiger so irgendwie am Knapsen bist, dann wirst du ja nicht noch einen attraktiven Linksverteidiger auch noch verpflichten können, wenn das deine finanzielle Ausgangslage ist. Zusätzlich soll im Sturm vielleicht noch was passieren. Seit heute ein bisschen konkreter, Aufnahmetag Montag, Jean-Philippe Mateta wird ein paar Mal genannt. Spielt ja im Moment auch gerade noch in der Premier League, aber da auch nicht besonders erfolgreich. Und hat ist aus meiner Sicht ein Name, der jetzt auch keine große Euphorie auslöst. Der wird sich sicherlich auch hinter Allaire und eigentlich auch hinter Moukoko, wenn er fit ist, einordnen. Deswegen weiß ich auch nicht, ob man da jetzt unbedingt sein schmales Budget auf der Position ausreizen muss, wenn es nur in diese Richtung geht. Bella Kotschap wäre meiner Meinung nach aber ein ziemlich guter Transfer. Du hast gesagt, Bedarf ist da. Er ist jung. Du kannst auch ein bisschen vorgreifen. Hummels immer nur ein Jahresvertrag.
Ja.
Ist Nationalspieler schon. Also ich finde, das wäre sogar für den Preis ein ziemlich guter Transfer und wäre meiner Meinung nach ein kleines Upgrade noch, was man mit reinnehmen könnte in die Bewertung von Dortmund insgesamt.
Würde mir sehr persönlich sehr gut gefallen. Ich glaube, er würde auch sehr, sehr gut zu Dortmund passen. Ist noch jung, ist entwicklungsfähig, bringt athletische Attribute mit, die dem BVB so unglaublich gut tun würden, die ja auch immer sehr, sehr hoch stehen. Und dann die Rechtsverteidigung ist immer ein brutales Problem beim BVB, weil man da natürlich auch ins Risiko geht. Und wenn dann das Gegenpressing nicht ganz funktioniert, ne, dann sind halt Hummels und Süle einfach nicht die schnellsten in der Rechtsverteidigung. Süle kann das manchmal wettmachen, aber bei Hummels hast du dann gehörige Probleme, ne? So. Also allein deswegen, da bräuchtest du, finde ich, sowieso einen athletischen, recht schnellen Verteidiger, der würde dir brutal helfen. Also das ist wäre ein sehr, sehr guter Transfer aus meiner Sicht. Und wie gesagt, Linksverteidiger ist ja auch noch ein bisschen offen. Benzebaini, ja, hat das ordentlich gemacht bei Gladbach, hat immer wieder Tore geschossen, aber jetzt weniger, weil er da die Flankenläufe machte und da irgendwie im, keine Ahnung, Marcelo Dani Alves-Modus da, ne, in die Spitze stieß, sondern meistens ja war das ein Kopfball oder ein Elfmeter bei Standards, also getroffen. Also da würde mir auch so ein, naja, Guerrero-Typ fehlen, ne? Wäre schön, wenn sie den noch hätten als polyvalenten Linksverteidiger. Und dann könntest du ja sogar mit Benzebaini, den könntest du sogar in der Dreierkette eins hinterziehen und hättest einen schönen linken Wingback, einen offensiv starken. Ja, leider nicht verlängert, BVB. Also das sind einfach noch ein paar Problemstellen, Planstellen, die sind offen. Vom Kader bin ich also nicht so super überzeugt. Und wenn du auf die Bundesliga-Tabelle letzte Saison guckst, da haben sie ja auch eh schon 44 Tore kassiert. Das ein oder andere Gegentor weniger wäre sowieso schön gewesen im Kampf um die Meisterschaft. Werden das unbedingt weniger Gegentore? Ich glaube eher nicht, angesichts der Personalsituation in der Defensive. Also ja, der BVB wird durchaus wieder seine Probleme haben. Das heißt nicht, dass sie eine schlechte Rolle spielen. Das heißt nicht, dass sie eben in der Meisterschaft nicht ein Wörtchen mitreden können, weil das hängt natürlich auch von den Bayern ab und ihrer Konstanz. Aber sehe ich jetzt Dortmund zwingend verbessert gegenüber dem letzten Jahr? Naja, also am ehesten, weil in Haller jetzt endlich der Fokuspoint vorne im Sturm fit ist. Ne, die Krebserkrankung, die hat ja den BVB stark, also den Spieler selbst natürlich, und dann natürlich den BVB stark beeinflusst in der sportlichen vergangenen Saison. Das tut dir gut, dass da dein Mittelstürmer, der ja auch sehr teuer war, zurück ist. Dein klarer Fokuspoint im Angriff sollte dir den ein oder anderen Sieg durch das ein oder andere Tor mehr bescheren. Aber ich sehe trotzdem noch ein paar Fragezeichen beim BVB.
Ja, ich glaube einfach, diese Fragezeichen kann man auch teils zumindest zusammenfassen, dass Dortmund deutlich mehr zuzutrauen ist, wenn sie, und das war eben selten der Fall, warum soll man jetzt dann glauben, hauptsächlich verletzungsfrei bleiben und ihre wirklich beste erste Elf aufs Feld bringen. Ne? Sobald du hast einfach ein, zwei neuralgische Positionen in diesem System. Der Stürmer ist es auf jeden Fall mit Allaire, da wirst du nicht kompensieren können, wenn er nochmal ausfallen sollte. Was du auch eben schwer kompensieren kannst, ist, wenn Süle und Schlotterbeck oder auf der Außenverteidigerposition was passiert und dann wird's eben eng. Also da muss man einfach sagen, dass Dortmund so ein bisschen davon abhängt, wie sie reinkommen, wie oft sie sich einspielen können und mit derselben Elf auflaufen können. Das ist ja generell auch, Testet-Fußball ist nicht unbedingt das am schwersten zu analysierende, was es gibt auf der Welt. Aber es ist eben was, was mit einer gewissen Zielstrebigkeit und Eingespieltheit gut funktionieren kann, wenn die Spieler eine gewisse Klasse mitbringen. Die hat man vor allen Dingen in der ersten Reihe. Und das ist bei Leipzig schon fast ein bisschen anders. Da hat man sie irgendwie gefühlt auch schon in der zweiten Reihe mittlerweile, so wie man aufgestellt ist. Vorm Supercup habe ich gesagt, naja, Leipzig wieder super viel Potenzial, aber die Topspieler des letzten Jahres, die Schlüsselspieler vier an der Zahl, Gvardiol, Leimer, Nkunku und Szoboszlai, alle weg. Die jungen Leute haben alle wieder das Potenzial, so zu spielen wie Nkunku gefühlt, aber mal gucken, wie sie ankommen. Und zumindest teilweise muss man ja sagen, ganz besonders herausstellen, wenn man Xavi Simons gesehen hat am Wochenende, dann schlechte Nachricht für die Liga, vielleicht spielt er einfach ab jetzt schon wie Nkunku.
Ja, ist natürlich ein Monstertalent, hat grandios gespielt letzte Saison in der Eredivisie, ist natürlich nur ausgeliehen, aber wird definitiv RB Leipzig bereichern und natürlich so gesehen die Bundesliga. Das ist ja das, was der FC Bayern gefühlt kommuniziert oder in den deutschen Medien kommuniziert wird. Harry Kane bereichert die Bundesliga so toll, dass er da ist. Naja, das könnte man so auch auf Xavi Simons anwenden. Ja? Ich glaube, der steht der Bundesliga sehr, sehr gut zu Gesicht, der Spieler an sich, auch wenn er wahrscheinlich nur eine Saison da bleibt. Aber ein sehr, sehr spannender Spieler überhaupt. Stichwort spannende Spieler. Die Transfers von Rasenballsport Leipzig sind alle sehr, sehr interessant. Du hast den Luis Openda, den Königstransfer mit gut 40 Millionen, den neuen Stürmerstar. War letztes Jahr, glaube ich, zweitbeste Torschütze in Frankreich, ne, für den Racing Club Lens. Ich glaube, 25 Tore oder so geschossen. Da musstest du natürlich einen Kunku ersetzen und dir einen richtigen Mittelstürmer holen, denn weder Werner hat richtig getroffen. Silva ist ja jetzt nach Spanien gewechselt, hat ja auch nicht wirklich funktioniert in Leipzig, so gut er in Frankfurt war. Also da brauchtest du eigentlich einen verlässlichen Mittelstürmer, den hofft man jetzt geholt zu haben. Du hast dahinter in Benjamin Šeško von RB Leipzig auch jemand, der ein bisschen teuer war, ne? 24 Millionen, der eher der großgewachsene Stürmertypus ist, also gleich zwei neue Stürmer geholt in Baumgartner und dem genannten Xavi Simons, zwei offensive Mittelfeldspieler, die auf diesen Halbpositionen agieren im 4-2-2-2-System von Rose. Auch sehr spannend, in Seiwald hast du den Leimer-Ersatz im zentralen defensiven Mittelfeld geholt. Das könnte ein 1-zu-1-Ersatz sein, bin ich auch sehr gespannt. Also da hat man schon einiges getan. Leipzig ist ganz klar im Umbruch, deswegen ist es ein bisschen schwer einzuschätzen, ne? Wenn du so viele neue Spieler holst, Julius, die ja Stammposition bekleiden sollen, die aber natürlich alle gleichzeitig geholt wurden und alle noch Anfang 20 sind, muss man gucken, wie schnell dieser Umbruch im Kader, vor allem in der Stammelf, vonstatten geht. Aber auf dem Papier ist das definitiv eine sehr, sehr talentierte, sehr spannende Fußballmannschaft. Ja, und dass die kicken können, hat man im Supercup gesehen, ne?
Das hat man auf jeden Fall gesehen und muss man auch echt herausstellen. Ich glaube auch, generell muss man ja sagen, seit Rose da ist auch sehr guter Punkteschnitt im ligaweiten Vergleich. Und mein Gefühl ist eben, wir haben es am Anfang gesagt, um das immer mal wieder so zusammenfassend reinzubringen zwischendurch in unsere Ausführungen hier. Bayern wird schon am Ende oben stehen, aber danach wird es enger werden. Der BVB wird da nicht so ungefährdet Richtung Platz 2 schlittern. Ich sehe da durchaus Leipzig auch wieder in einer guten Position. Und dann natürlich auch noch Leverkusen, die wir damit reinnehmen müssen ins Gespräch, wurden ja auch viel gelobt. Das habe ich aber auch schon im Transfer-Podcast gesagt. Man wird auch ein bisschen abwarten müssen, ja, was jetzt folgt, denn Xabi Alonso wird meiner Meinung nach vielleicht für die Ästhetik seines Spiels oder so noch mehr gelobt, als man es könnte für den Ertrag seines Spiels. Natürlich war es unter Seoane zu Beginn der Saison sehr schwach und deswegen eine Verbesserung, aber sein Punkteschnitt unter dem Punkteschnitt, den Seoane in der ersten Saison hatte, sogar deutlich, Seoane bei 2, er bei 1,7 gewesen, also da gibt es schon einen Unterschied. Und dann muss man sich eben auch fragen, ob es ihm als erstes dann wirklich gelingt, jetzt über eine längere Periode Leverkusen nicht nur immer mal wieder wahnsinnig attraktiv spielen zu lassen, weil du einen Wirtz hast, weil du absolute Top-Talente da laufen hast, sondern ob du sie auch stabil kriegst. Und da wird es für mich zum Beispiel sehr interessant zu sehen sein, ob man da mit Xhaka so einen Schlüsseltransfer getätigt hat. Ne? Einen erfahrenen Spieler im Mittelfeld, der auch wirklich die Ausstrahlung hat und vielleicht dann doch endlich diese Balance mal reinbringt, die meiner Meinung nach Leverkusen immer gefehlt hat, um wirklich irgendwie längerfristig oben anzugreifen. Nämlich nicht nur Talent, 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 sondern auch eine Ausgewogenheit zwischen Jung und Alt, eine Ausgewogenheit im Spiel, eine Balance zu finden, auch mal auf sicher zu gehen. Vielleicht geht man mit zum Beispiel einem Chaka, mit einem sehr hochgelobten Trainer wie Alonso jetzt in der Saison, wo sich das verbessern könnte. Und dann brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden, dass sie natürlich zu Recht in diesem Quartett jetzt genannt werden, weil dann haben sie auch den mindestens viertbesten Kader der Liga.
Mindestens viertbesten Kader der Liga. Ja, wenn man bei den Dortmundern den Kadern anspricht und bei den Bayern und bei Leipzig, muss man natürlich auch bei Leverkusen die Transfers kurz würdigen, denn ich finde, die haben ihre Schwachstellen klar benannt, erkannt und ja, wahrscheinlich behoben, aus meiner Sicht, zumindest auf dem Papier vor der Saison. Letztes Jahr war Schick ein großes Problem, immer wieder verletzt, hat überhaupt nicht funktioniert, bekam keinen Rhythmus, da ist ihm ganz klar der Mittelstürmer abgegangen, dieser Torgarant, der Schick in der Vorsaison war. Den hatten sie letztes Jahr nicht, also haben sie von Union Saint-Gillois. Victor, und jetzt musst du mir helfen, wie spricht man aus? Boniface, Boniface?
Boniface.
Boniface, ich weiß es nicht genau, müssen wir noch lernen. Auf jeden Fall da, 20 Millionen, einen jungen Mann, 22 geholt, als klaren Mittelstürmer. Dann haben sie ihre Sechserposition neu, ja, mit dem erfahrenen Granit Xhaka bestückt, was ich sehr, sehr interessant finde. Ich hatte immer das Gefühl, dass der älter ist. Der ist erst 30.
Ja, ne? das ist
nicht so, dass der 34,
jedes 35 Mal, ist. Wenn du das liest, erwartest du diese 35, 36.
Komisch, ne?
Und erschrickst dich dann und denkst, verdammt, der ist im besten Fußballeralter. Die haben gar keinen Seniorenausläufer geholt.
Ganz genau. Und eine sehr, sehr starke Saison bei Arsenal. Den Fastmeister Arsenal letztes Jahr gespielt. Also dann der ganz klare Leader gewesen. Ich glaube sogar der Kapitän. Ne? Also finde ich für die Bundesliga, für Leverkusen auch einen richtig starken Transfer, vor allem zu dem Preis. Der hat 15 Millionen gekostet. Das ist schon eher ein Preis, den ich nicht verkehrt finde. In Hofmann den Diaby-Ersatz, der seit Jahren im Endeffekt 10 Tore, 10 Assists garantiert und das bei Gladbach, die struggelten, die immer Probleme hatten. Das heißt, da kannst du auch einigen Output bei Leverkusen erwarten. Und in Grimaldo haben sie einen Linksverteidiger geholt, einen Offensivstarken von Benfica. Da fand ich zum Beispiel auch letzte Saison, dass die Linksverteidigerposition irgendwie ein Problem war bei Leverkusen oder zumindest nicht optimal bestückt. Da haben sie also einen sehr, sehr spannenden Spanier geholt, der, wie gesagt, einen richtig starken linken Fuß hat. Also da, glaube ich, im Offensivkonstrukt Leverkusens, wo ja die Außenverteidiger immer schön viel Dampf machen nach vorne, auch, glaube ich, gut funktionieren kann. Also transfertechnisch finde ich das wirklich sehr, sehr spannend, was da Leverkusen gemacht hat. Und das verspricht definitiv aus meiner Sicht eine verbesserte Leistung. Letztes Jahr waren sie ja Sechster, mit Ach und Krach da europäisch sich qualifiziert. 12 Niederlagen bei 14 Siegen. Also fast genauso oft verloren wie gewonnen. Das war ja eigentlich viel, viel, viel zu dünn. Da erwarte ich mir also eine ganz klare Steigerung, vor allem basierend auf diesen Transfers jetzt.
Ja, also das ist halt auch so ein Punkt. Natürlich, viele Niederlagen stammen auch noch aus der Seoane, aus dem verpatzten Start, wenn du genau drauf guckst. Aber trotzdem ist es so, dass Xabi ja auch, wie gesagt, der Punkteschnitt ist noch nicht berauschend. Und du hattest dann auch Spiele in der Euroleague, zum Beispiel gegen die Roma, wo du ganz klar nochmal von Mourinho in die Schule gebracht wurdest, wie man so halb übersetzt sagt, denn da hattest du ja überhaupt keine Torchance auf einmal in zwei Spielen und hast dich einfach nicht durchsetzen können gegen eine Roma, die das einfach drauf angelegt hat. Also ich finde, da sind noch ein, zwei Fragezeichen, deswegen trete ich beim Trainer ein bisschen auf die Hypebremse. Der Kader ist aber hochtalentiert, da bin ich absolut dabei und für mich ist das auch dieses Mal das Führungsquartett. Letztes Jahr war Union zum Beispiel mit drin. Das sehe ich einfach nicht jetzt auch mit der Champions League noch, auch wenn Union auch spannende Transfers getätigt hat. Aber ich sehe Leverkusen dann doch, du kannst auch als Union bei aller tollen Entwicklung dann das Geld und den Kader nicht innerhalb von einem Sommer dann so aufstellen, dass du mit dem Leverkusen, das es ja doch schon seit Jahren betreibt, so auf lange Zeit konkurrieren kannst. Für mich sind das die Top 4, außer du widersprichst.
Ich widerspreche keinesfalls. Für mich ist diese Top 4 in Stein gemeißelt, Julius. Wirklich, und zwar völlig unabhängig hier von deinem Einfluss, den du hier auf mich hier hast, Woche für Woche. Nee, das war schon vor einer Woche, vor zwei Wochen, mein klares Gefühl, dass wir dieses Mal eine klare Top 4 haben, die an der für mich nicht zu rütteln sein wird. Also so sehr ich es fantastisch finde, grandios finde, welche Arbeit da bei Union Berlin und bei Freiburg gemacht wird seit Jahren. Zwei absolute Überperformer, wenn man Budget ansieht, wenn man Kaderwert, wenn man überhaupt die Namen im Kader ansieht, wenn man Erwartungshaltung mit reinnimmt, ne? Unsere eigene oder die Öffentlichkeit, die Erwartungshaltung an diese Mannschaften, an diese Teams, Vereine. Absolut grandios, wie da gearbeitet wird, aber ich fühle und immer wieder an Champions League angeklopft, schon das Jahr zuvor bei den Mannschaften. Jetzt hat es Union gerade so geschafft, Platz 4 vor Freiburg, hätte ja auch keiner für möglich gehalten. Aber ich fürchte, dieses Jahr wird es nicht möglich sein, die Top 4 da irgendwie zu ärgern oder da an die Champions League heranzukommen. Also für mich ganz klar Bayern, Dortmund, Leverkusen und Leipzig, die in Stein gemeißelte Top 4.
Genau. Zeigen auch die Quoten, ne, wenn du auf die Meistertipps guckst. Bayern ganz klar Favorit. 1-3er-Quoten gibt's da teilweise nur. Dann folgt Dortmund auf Platz 2 mit so 5er-Quoten. Leipzig dann schon über den 10er-Quoten zu finden. Und dann folgt Leverkusen mit fast 30er-Quoten. Und dann haben wir diesen Sprung als nächstes bei den, zum Beispiel bei bwin dann gelistet mit 81er-Quoten Frankfurt. Die werden meiner Meinung nach genauso wie Wolfsburg, Union Berlin und Freiburg so ein bisschen um die anderen europäischen Plätze konkurrieren, aber auch hier unterstrichen, gibt ganz klar diese Tipps. Was man bei bwin übrigens auch tippen kann, ist die Endplatzierung in den Top 6. Und da gibt es zumindest auf Frankfurt, Union und Freiburg jeweils 1,7er oder 1,8er Quoten, also ein bisschen was zu holen. Aber wie gesagt, da wird dann auch einer rausfallen, wenn wir uns bei der Top 4 schon so einig sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass das entweder Union oder Freiburg sind und da so ein bisschen Lehrgeld zahlen müssen. Aber ja, was den Meister angeht, sind wir uns einig. Was die Top 4 angeht, sind wir uns einig. Ich glaube wirklich, um des lieben Himmels willen, wir müssen es nicht strecken und da ein Thema draus machen. Was den Torschützenkönig angeht, sind wir uns komplett einig. Hast du auch schon gesagt. Alles andere als Harry Kane würde mich wirklich überraschen. Auf eine ganze Saison gesehen dürfte es keinen Stürmer geben, der von so viel Qualität bedient wird und selber so viel Qualität mitbringt. Deswegen wenig Fragezeichen für mich, außer es gibt eine schwere Verletzung. Das können wir einfach nicht vorhersehen. Das wäre auch unseriös, das jetzt hier rein zu spekulieren. Also, ja, Kane Torschützenkönig, gibt auch keine hohen Quoten auf das Ganze, steht auch eine 1 vor, also auch wenig Überraschung da. Und abschließend vielleicht nochmal Richtung Keller geblickt dann auch. Ich sag's mal so, auch da erwarte ich keine Überraschung.
Ja, ich will beim Torschützenkönig noch kurz einhaken, weil ich es ja spannend finde, wer dahinter so rangiert. Harry Kane mit 1,50er teilweise Quoten, ne, der klare Favorit. Die Nummer 2 ist Sebastian Haller mit 9er Quoten schon. Also wenn du da eine 5er Quote hättest, eine 6er oder so, aber dieser Diskrepanz, ne, 1er Quoten und dann 9er Quoten. Dahinter kommt zum Beispiel schon direkt Gnabry mit 10er Quoten und dann erst, und das finde ich interessant, Randal Kolo Muani mit 11er Quoten. Man hätte ja durchaus behaupten können, Kane, Haller und Muani streiten sich so um diesen Titel und dann ist Kane natürlich aufgrund seines Namens und weil er natürlich bei Bayern spielt, der klare Favorit, aber vielleicht Haller und Muani so dahinter mit, ja, meinetwegen 5er-Quoten, 6er-Quoten, nee. Ganz klare Sache, also finde ich sehr, 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 sehr interessant. Füllkrug 13er-Quoten, der Torschützenkönig der letzten Saison, bei dem weiß man übrigens noch gar nicht hundertprozentig, wo er spielen wird, ne? Gibt's immer noch ein paar Gerüchtchen, aber immerhin die Bayern haben ja jetzt ihren Stürmerstar. Was man bei Kane, finde ich, mit reinrechnen sollte, ist, dass er der Elfmeterschütze ist und da ein herausragend starker. Die Bayern bekommen immer mal wieder Elfmeter. Kane wird jeden machen. Und ich habe es ja sowieso schon vorweggenommen. Ich erwarte eine 30-Tore-Saison vom Torschützenkönig aus München. Also, um das mal abzuschließen.
Ja, und das tun wir auch und kommen zum anderen Torschützenkönig, denn der spielt eine kleine Rolle da unten drin in der Tabelle. Niklas Füllkrug weiterhin bei Werder Bremen unter Vertrag. Gute Nachricht für Werder. Hat man ja erwartet, dass sich Füllkrug Duxch auflöst. Vielleicht sogar beide gehen. Aber das ist nicht passiert. Trotzdem ist man schon aus dem Pokal rausgeflogen und Werder für mich so ein bisschen einer der Vereine, die man nennen muss, wenn ich sage, da wird's zittrig vielleicht jetzt in der zweiten Saison wieder. Denn Pokalspiel war das 13. Spiel in Folge, wo man, Pflichtspiel in Folge, wo man Gegentore kassiert hat. Also die Abwehr von Werder, die Defensive ist auf dem Papier nicht gut und auf dem Feld auch nicht gut. Und jetzt ist natürlich wirklich die große Frage, ob sie es wie letzte Saison, und gerade in der Rückrunde hat es ja schon nicht mehr so gut geklappt, ne, ob sie es hinbekommen, diese Defensive immer mit einer funktionierenden Offensive zu kompensieren, weil sonst kann es echt bitter werden.
Absolut. Du sprichst es genau an, die Defensive ist das große Problem. Nur 3 Mannschaften letzte Saison kassierten mehr Gegentore als Werder Bremen. 64 an die Zahl für Werder. Schalke hatte ja eine katastrophale Abwehr mit 71 Gegentoren. Bochum hatte 72 und die Absteiger Hertha 69. Das waren die Mannschaften, die mehr Tore kassierten als Werder. Die haben am Ende ja doch vermeintlich komfortabel Rang 13, also liest sich komfortabel. Das waren ja nur 3 Punkte mehr als Stuttgart, die auf dem Relegationsplatz landeten und bis zum letzten Spieltag ja da, ne, richtig zitterten. Also es war wirklich schon eine zittrige Saison und Hauptgrund eben die wackelige Abwehr. Das macht nicht viel Hoffnung. Auch interessant. Nur eine Mannschaft, nämlich Absteiger Hertha, hat mehr Spiele verloren als Werder Bremen diese Saison. Letzte Saison, sorry. So, und jetzt sind sie direkt mit dem Super-GAU in die Saison gestartet, nämlich mit dem Pokal aus. Sich da blamiert bei Viktoria Köln. Das verspricht nicht sonderlich viel Gutes, ne, für die neue Spielzeit. Also das sind schon ein paar Red Flags, ein paar Alarm-Sirenen, die da schellen. Ich mache mir schon ein bisschen Sorgen um Werder, ja.
Also ein bisschen Sorgen mache ich mir da aus den genannten Gründen. Zusätzlich würde ich auch noch sagen, dass der FC Köln für mich eine der Mannschaften ist, die letztes Jahr schon in der Bundesliga waren, die auf jeden Fall wieder unten drin stecken werden. Einfach weil Köln, wir sagen es seit Jahren, eben auch so große finanzielle Probleme hatte und weiter hat, dass sie eigentlich nie irgendwann mal wieder auf diesem Kader aufbauen können. Es ist einfach gerade dieses Spiel mit. Wir haben einen Trainer geholt, der eine super Arbeit macht, der schafft, dass unser Team overperformed. Und das müssen wir weiter hinkriegen, weil wir können nicht nachlegen. Wir können nicht darauf aufbauen. Alleine der Klassenerhalt reicht nicht, um wieder finanziell irgendwie die Mittel zu haben, um unseren Kader zu verbessern. Und deswegen muss ich jedes Jahr, ich glaube, es ist ja auch das dritte Jahr, dass wir schon diesen Podcast vorwegblicken, wie jedes Jahr sagen, ich finde, rein vom Kader her ist Köln akut gefährdet, was die Qualität der Spieler angeht. Und Baumgart ist zweimal jetzt in der Lage gewesen, das irgendwie zu kompensieren. Einmal sehr gut, einmal ein bisschen kritischer. Und jetzt ist die Frage, ob es im dritten Jahr noch funktioniert. Ich traue es ihm weiterhin zu. Ich sehe sie auch nicht als gesetzten Absteiger, aber ich muss sagen, ähnlich wie Werder ist Köln für mich so einer der größeren Namen, die ich da auf jeden Fall mit im unteren Drittel der Tabelle erwarte.
Ja, auf dem Transfermarkt haben sie sich ja auch aufgrund der finanziellen Lage ziemlich zurückgehalten. Wobei ja, glaube ich, die Transfersperre ist ja aktuell ausgesetzt oder aufgehoben,
Nee, sie
ne? Oder
dürften, ja, sie können nur
ja,
nicht.
ganz genau. Sie durften, sie können ja nicht schön zusammengefasst. Der spannendste Spieler, den ich finde bei Köln, bei den wenigen Transfers, die sie gemacht haben, ist Lehrat Pakarada von St. Pauli. Ich glaube, der hat letztes Jahr irgendwie 9, 10, 11 Assists gegeben. Also ein offensivstarker linker Verteidiger, wo sie ja letztes Jahr jetzt nicht zwingend Probleme hatte, aber eben ein Loch zu füllen, denn Jonas Hector hat aufgehört, hat seine Karriere beendet. Also da haben sie einen spannenden Mann geholt, wie ich finde. Ansonsten, ja, muss man mal gucken, was Jakob Christensen im defensiven Mittelfeld, der vielleicht Schiri-Ersatz, ne, den sie verloren haben, eine ganz klare Schwächung übrigens, aus Nordsjælland von Dänemark, aus Dänemark geholt haben. Defensives Mittelfeld, muss man mal gucken, wie der sich einbringt. Viel mehr wurde da nicht getan. Luka Waldschmidt ausgeliehen, aber der, ja, findet ja eigentlich seit 3 Jahren als Profifußballer jetzt nicht mehr so statt, dass du sagst, das ist eine ganz klare Verstärkung, muss man mal gucken. Ob Davy Selke da eben, ja, genügend Service bekommt, zumindest hoffentlich von Paccarada aus Köln-Sicht. Aber ja, der Kader liest sich wieder nach eher unteres Tabellenmittelfeld, definitiv.
Und bei allen, ja, Gefahren für diese Teams, die wir jetzt nochmal besonders herausgehoben haben, bin ich der Meinung, und so habe ich es ja eigentlich auch angesagt, sowohl bei der Meisterschaft wird es keine Überraschung geben, bei den Top 4 wird es für mich keine Überraschung geben und auch bei den Absteigern ist mein Blick darauf, ehrlich gesagt, dass es wohl wenig Überraschung geben wird, denn wir haben nach längerer Zeit, wo ja große Traditionsclubs vielleicht auch nur zurückgekehrt sind nach dem Abstieg, haben wir jetzt eben wieder eine Situation, wo wir zwei Aufsteiger aus der zweiten Liga haben, die für mich die klarsten Abstiegskandidaten sind. Sowohl Darmstadt 98 als auch der FC Heidenheim sind hochgekommen. Heidenheim ja auch das allererste Mal überhaupt in der ersten Liga. Und das sind für mich schon die Underdogs, wenn man ehrlich drauf guckt. Natürlich, solchen Saison bei einem Verein wie Köln oder bei Werder haben wir auch darüber gesprochen, vorstellbar. Dann ist vielleicht auch der Relegationsplatz für einen von beiden zu erreichen, aber ich sehe sie da beide ganz tief drin. Wir haben immer mal wieder erste Saisons gehabt mit Werder, mit Stuttgart, von Aufstiegsmannschaften, die sich überraschend gut positionieren könnten. Union Berlin, ich meine, guckst dir an, wo sie jetzt mittlerweile stehen und die haben im ersten Jahr schon losgelegt. Auch Bochum im ersten Jahr stabiler gewesen. Aber für mich sind die Aufsteiger die ganz klaren Abstiegskandidaten. Ich erwarte sie eigentlich beide unter den letzten drei.
Du traust niemanden den den Klassenerhalt zu von den Aufsteigern, Julius.
Nein, doch, ich sage ja, warte sie oder den letzten drei. Kann ja immer den einen Ausreißer geben. Horrorsaison, Hertha, Schalke, haben wir alles schon gesehen. Kann immer den einen erwischen. Aber dann wird Darmstadt halt zumindest in die Relegation müssen. Also da ist natürlich alles drin. Geht ja wahrscheinlich wieder gegen HSV, aber
Nee, der HSV steigt klar als Meister auf, haben wir doch besprochen, Julius.
Ja, hast du natürlich recht.
Habe ich natürlich recht. Ja, also ich glaube auch, dass es die Aufsteiger sehr schwer haben würden. Logisch, als Aufsteiger hat man es immer sehr schwer, kleines Budget etc. Und dann sind es natürlich auch eher kleinere Aufsteiger, ne? Und nicht die großen Namen, die großen Traditionsclubs. Aber ich traue zumindest Heidenheim mit, da den ein oder anderen Punkt zu entführen, wenn man es eher nicht erwartet, weil sie einfach, wie heißt das so schön auf Englisch, punching above your weight, ne? Also einfach eine geschlossene Mannschaft sind, die immer wieder so gut funktionieren und für Überraschung sorgen. Die große Überraschung war natürlich der Aufstieg vor dem HSV und sogar als Zweitligameister, wobei das ja hinten raus dann schon ja seltsam war, dass Darmstadt sich diesen Titel nicht sichern konnte. Bei Darmstadt mache ich mir zum Beispiel persönlich reines Bauchgefühl mehr Sorgen. Also ich würde jetzt zum Beispiel tippen, Darmstadt landet hinter Heidenheim. Jetzt können sie natürlich 18. sein und dann Heidenheim 17. Dann ist das jetzt nicht der wahnsinnig Hot Take. Aber ich glaube, Darmstadt wird es schwerer haben und ich traue Heidenheim sogar den Klassenerhalt zu. Dann muss natürlich viel zusammenkommen. Zum Beispiel muss Tim Kleindienst einfach wieder liefern. Der Torschützenkönig der letzten Saison, über 20 Tore, glaube ich. Ne, der muss da funktionieren und muss natürlich aus seinen wenigen Toren viel machen. Ich glaube, er hat einen sehr, sehr guten XG-Wert oder überperformt ihn sehr, sehr stark. Also ist da wirklich eiskalt vor dem Tor. Ob er so eiskalt dann auch in der Bundesliga ist, bleibt natürlich abzuwarten. Plus, logischerweise wird Heidenheim weniger Torchancen haben, ne? Weniger oft nach vorne kommen. Gegner sind ja wesentlich besser. Also da muss viel zusammenkommen. Aber grundsätzlich kann ich es mir eher vorstellen, dass Heidenheim die Klasse hält als Darmstadt. Das nur mal als Take 1. Und dann sind da unten Mannschaften, auch in der Abstiegsverlosung, die wir letztes Jahr schon gesehen haben, meiner Meinung nach. Also Bochum und Augsburg erwarte ich wieder ganz, ganz schwere Spielzeiten für die beiden. Beide haben sich ja, ich glaube, jeweils am letzten Spieltag gerettet oder Augsburg war am vorletzten. Aber da richtig, richtig gezittert. Ganz, ganz wenig Punkte nur geholt, ne? 34 und 35. Das ist schon sehr, sehr dünn. Also ich glaube, die werden erneut große Probleme haben und da unten reinrutschen. Und dann, ja, direktes Duell Augsburg-Heidenheim, Julius. Mal ganz ehrlich, da könnte ich mir schon vorstellen, dass Heidenheim ungeschlagen bleibt. Ne? Gegen Augsburg zum Beispiel zu Hause 2-1 gewinnen, in Augsburg 0-0. Und dann sind das diese vier Punkte, die du dann am Ende vielleicht in der Endabrechnung mehr eingefahren hast als Augsburg.
Ja, aber du vergisst da ein bisschen, dass wir Augsburg jetzt seit über einem Jahrzehnt zugucken, wie sie in der Liga immer exakt diese vier Punkte holen, die sie brauchen.
Das ist natürlich korrekt, weil die Bayern da auch immer Punkte lassen, aus bayerischer Nächstenliebe, warum auch immer.
Das ist eben der Punkt. Ne? Augsburg zu Hause holt Punkte von Dortmund, manchmal holt Punkte von Bayern sogar. Und das wird vielleicht für die Aufsteiger dann doch noch ein bisschen schwerer. Einfach
hat
das Selbstverständnis.
Logisch, hat sich aber jetzt im Pokal blamiert, Augsburg. Ne? Das ist ja auch immer so. Ja,
Werder
klar,
auch.
Man will es nicht überbewerten, aber wir stehen ja trotzdem unter diesem Negativeinfluss, dass wenn eine Mannschaft sich direkt bei einer unterklassigen Mannschaft blamiert im Pokal, dass das immer kein gutes Zeichen ist für die Saison, die da kommt. Oder zumindest ein Fehlstart, auch wenn es nur im Pokal Auswirkungen hat. Aber das ist einfach, dann ist schon so Negativstimmung drin. Und wenn du dann letztes Jahr eh schon schwach warst und haufenweise auch ziemlich mit Glück. Diese 1-0-Siege, wie viel waren es? 6 an der Zahl, Julius. Und wir konnten es ja jeweils nie verstehen, warum immer diese Heimspiele, diese Schlüsselheimspiele 1-0 gewonnen werden. Wenn da einfach mal eins oder zwei weniger gewonnen werden, Julius, dann reden wir ja wirklich über Abstiegskampf mittendrin statt nur dabei für Augsburg. Also ich kann mir das vorstellen, dass Augsburg es diesmal nicht schafft, gerade so überm Strich zu stehen, weil sie halt erneut wieder die Bayern oder Leverkusen mit 1-0 schlagen, sondern diesmal eben verlieren, weil die beiden Teams einfach nochmal einen Ticken besser sind. Also für Augsburg wird's bitter und Stand jetzt müsste ich mich entscheiden, wer steigt ab. Also Hertha ist ja nicht mehr da. Hertha steigt ab, ja, nee, tun sie nicht. Zumindest in der zweiten Liga wahrscheinlich abwarten. Eher nicht. Ich sag, Darmstadt geht runter, weil du willst ja Tipps von mir, ne?
Ja.
Du willst ja mal konkrete Aussagen. Darmstadt geht runter und der andere direkte Absteiger entscheidet zwischen Bochum, Augsburg und Heidenheim. Und ich sag mal, es ist nicht Heidenheim. Einfach mal, um hier so ein bisschen einen mutigen Tipp abzugeben. Also die vier Mannschaften, die genannten, oder die anderen drei genannten, die machen Platz 17 und 16 unter sich aus.
Ja, ich habe wirklich, wenn der Start in die Saison schief geht, könnte ich mir vorstellen, dass wir auch über wieder einen Traditionsclub Club wirklich in argem Trubel reden. Für mich ist Werder schon sehr, sehr gefährdet, wenn die Defensive jetzt wirklich so bleibt und auch ein Cater, der vielleicht stabilisieren sollte, einfach weiter verletzt bleibt und nicht so funktioniert, wie man sich's gewünscht hat, dann hast du deinen Königstransfer, der keine Rolle spielt, und dann hast du eben eine sehr schwache Defensive, wenig Spielkontrolle, wenig, ja, gerade defensive Ausstrahlung da auf dem Feld. Füllkrug wird sicherlich auch nochmal beweisen müssen, dass er nochmal so eine Saison spielen kann, ne? Und wenn das eben nicht so ist, dann wird's eng. Also für mich wäre da so dieser gefährdete Riese, was Namen und Tradition angeht.
Dann tipp ihn doch als Absteiger, um mal hier
Machen wir mal als kleinen Hot-Take, Werder Relegation. Mehr traue ich mich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, 16. wird dann doch vielleicht Werder, und ich sehe die beiden Absteiger ganz klar unten. Und am Ende müssen wir konstatieren, wir sind ja auch ein seriöser Podcast, auch wenn man sich's wünscht, wir erwarten insgesamt nicht so viele Überraschungen in dieser Saison, trotzdem aber, das haben wir gerade bei den Top 4 ja auch besprochen, schon Top-Spiele auch und gute Unterhaltung, was das ganze Fußballerische angeht. Da ist die Bundesliga durchaus spannend aufgestellt. Und du meldest dich nochmal, obwohl ich schon Feier machen will.
Ich wollte nur zum Abschluss sagen, Mannschaften, die ich verbessert erwarte, ist der VfB Stuttgart, letztes Jahr Relegation, nur 33 magere Punkte. Die sollten wirklich diesmal nichts mit dem Abstieg zu tun haben, weil Hoeneß tolle Arbeit leistet und ja einen tollen Punkteschnitt hatte, ne, für den Coach, der da mitten in der Saison oder Ende der Saison aushalf. Also Stuttgart, einige Plätze nach oben. Ich glaube, Hoffenheim wird auch nichts mit dem Abstieg zu tun haben, so wie in der vergangenen Saison. Also da geht's ein bisschen nach oben. Und dann rutschen ja logischerweise Köln und Werder automatisch weiter runter, ne? So. Und zum Abschluss auch mal, um weiter nach oben nochmal zu blicken. Frankfurt letztes Jahr nur 7., 10 Niederlagen, 11 Remis, also 21 Spiele nicht gewonnen. Die erwarte ich auch verbessert. Möglicherweise ja Rang 5. Und dann wird es ein bisschen schwerer, logischerweise, für Union und Freiburg, die wir angesprochen haben. So. Also um da mal drei verbesserte Teams zu nennen. Für die Fans dieser Mannschaften, die sich vielleicht auch erhoffen, genannt zu werden. Ne? Frankfurt als Dark Horse im Kampf um die Champions League, Julius. Äußer dich bitte. Nein.
Okay. Nein, sehe ich wirklich nicht so. Also ich bin bei Frankfurt eher so, ich glaube, die Jahre der ganz, ganz großen Euphorie sind vorbei, weil du konntest jetzt nicht, du hast dich stabilisiert, und das ist das Große, was Frankfurt geschafft hat, war ja auch vor gar nicht allzu langer Zeit nochmal abgestiegen. Dann die Pokalsiege, die europäischen Nächte, und jetzt spielst du um die Euroleague mit, wie jedes Jahr. Herzlichen Glückwunsch, aber das so viel draus gezogen und den Kader so verbessert, dass man jetzt um die Champions League mitspielt, sehe ich nicht. Und ist auch ein neuer Trainer. Deswegen kann ich da auch nicht sagen, ich weiß hundertprozentig, was ich erwarte. Das wäre mir zu weit aus dem Fenster gelehnt. Was
macht ja nichts. Frankfurt wird 5., reicht ja. Ist ja trotzdem eine Top-Leistung. So.
Ja, genau. Habt ihr dann trotzdem gut gemacht, liebe Frankfurter. Und damit verweisen wir auf wettbasis.com nochmal zum Abschluss. Da bekommt ihr die komplette Übersicht über alles in der Fußball- und auch Sportwelt. Also nicht nur Bundesliga, wo wir uns diese Woche drauf konzentrieren, sondern eben auch alle anderen spannenden internationalen Topspiele könnt ihr euch da angucken, Vorberichte lesen, Tipps sammeln, alles, was ihr braucht, und das vielleicht auch anwenden beim Wettbasis-Predictor. Da könnt ihr euch kostenlos registrieren und dann auch kostenlos mittippen um Punkte in der Rangliste. Und am Ende gibt's da sogar eine richtige Belohnung, wenn man ganz oben steht. Also guckt euch auch mal den Wettbasis-Predictor an. Das waren unsere Schlussworte nochmal. Das war unsere kleine Vorschau auf die Bundesliga. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir hören uns diese Woche noch wieder mit dem genauen Blick auf den ersten Bundesliga-Spieltag, Spiel für Spiel. Das alte Spiel, wie hier in diesem Podcast. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert. Egal, wo ihr hört. Danke fürs Einschalten. Ciao.